Ausgabe 89 des Science-Busters Podcasts. Und heute schauen wir in die Zukunft und sagen, die Sterne lügen nicht.
Aber die Menschen und wie.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 89 des Science Busters Podcasts, wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Und mir gegenüber sitzt heute wieder Florian Freistetter und heute ist es wichtig zu betonen, er ist Astronom, also Wissenschaftler. Hallo.
Hallo.
Betonen deshalb, weil auch Menschen, die nicht komplett abergläubisch sind, Astrologie und Astronomie gern miteinander verwechseln, obwohl die Unterscheidung eigentlich ganz einfach wäre, oder?
Ja, die ist sehr einfach. Ich meine, Astronomie ist Wissenschaft und Astrologie ist Quatsch. Und wer immer noch eine Eselsbrücke braucht, das L in der Astrologie, das gibt den Hinweis, das steht für Lügerei.
Warum das so ist, und zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit und warum sich das nie ändern wird, wie leicht die Unterscheidung wäre, auch wenn man das L als Eselsbrücke nicht kennt, weshalb man dafür kein Steuergeld beim Fenster rausschmeißen sollte und dass es ein schlechter Beitrag gegen Wissenschaftsfeindlichkeit ist, die ja seit Ende September auch im österreichischen Parlament eine satte Mehrheit hat und keineswegs egal ist, wenn man Astrologie für leichte Muse und Unterhaltung, aber sonst für harmlos hält, darüber sprechen wir heute. In der letzten Ausgabe Nummer 88 haben die Sprachwissenschaftlerin Lisa Kornder und Helmut Jungwirth, Professor für Wissenschaftskommunikation und Mitglied der Science Busters. Beide arbeiten an der Uni Graz und ich unter anderem gesprochen über Wissenschaftskommunikation, über Fortschritt, Aufklärung und über Wissenschaft an sich, über Wissenschaftskabarett, was es kann, was es nicht kann, wie wichtig Vertrauen in die Wissenschaft ist, die Sprache der Tiere und eine wissenschaftliche Veröffentlichung, in der wir Science Busters die Hauptrolle spielen, warum wir Science Busters also endlich peer-reviewed worden sind. Heute in Ausgabe 89 geht's, wie gesagt, um Astrologie. Aber wir machen das wie bei Corona oder beim Klimawandel. Wir gehen vom Stand der Wissenschaft aus. Impfen ist sinnvoll, der Klimawandel ist menschengemacht und Astrologie ist Nonsens. Das ist die Basis der heutigen Sendung und weiters gehen wir aus von einer neuen Show im ORF, die schon einmal stilecht begonnen hat, nämlich mit einem nachweislich falschen Zitat von Albert Einstein. Dass Albert Einstein es nicht gesagt hat, weiß man sicher, man kann es auch ganz leicht rausfinden. Trotzdem passt es natürlich, wenn eine Astrologie-Sendung mit einer Lüge beginnt, eben das L als Eselsbrücke leicht zu merken. Du, Florian, hast dich auch öffentlich kritisch dazu geäußert und gesagt, das sei verheerend. Hast auch eine Besprechung geschrieben, hast die ganze Sendung tatsächlich angeschaut. Also herzlichen Glückwunsch. Andere Menschen aber, auch Schlaue wie Armin Wolf, haben abgewiegelt und sinngemäß gemeint, es sei nur Unterhaltung, kein Grund, sich zu echauffieren. Warum soll man das nicht so einordnen? Ist halt ein dummer, aber harmloser Zeitvertreib.
Ja, kann man sagen, aber viele Sachen, die man sagen kann, sind halt trotzdem falsch. Aber bevor wir jetzt da hier der Medienkritik unsere Details widmen und uns das anschauen, was da jetzt wirklich verwerflich ist und was nicht und warum das eben nicht nur harmlose Lifestyle-Unterhaltung ist und so weiter, habe ich gedacht, wäre es vielleicht noch ganz schlau, trotzdem mal das Grundlegende zu klären und zu erklären, warum Astrologie tatsächlich Quatsch ist. Ich meine, die Hörerschaft hier wird es vielleicht wissen und schon mal gehört haben, dass Astrologie Quatsch ist, aber es lohnt sich doch, da mal drauf zu schauen, weil es überraschend gar nicht so einfach ist, das zu widerlegen. Also es ist eigentlich schon sehr, sehr einfach, aber wenn man es so widerlegen will, dass man das Ganze ja einigermaßen debattensicher widerlegt hat, das ist gar nicht so einfach. Das habe ich mal gemerkt, als ich probiert habe, das zu tun für eine Konferenz. Das war so eine Geisteswissenschaftskonferenz. Da ging es so allgemein um den Himmel. Ich glaube, der Himmel, Wunschbild und Weltverständnis hieß das Ganze. Und ich war da irgendwie eingeladen, um aus astronomischer Sicht was über den Himmel zu erzählen und über Astrologie zu erzählen. Und das habe ich auch gemacht und habe mir da überlegt, wie kann ich erklären, dass Astrologie tatsächlich nicht funktionieren kann, also per Definition nicht funktionieren kann. Wie gesagt, das ist nicht so einfach. Wenn ich jetzt dir, stell dir vor, Martin, du bist Astrologe.
Ja.
Ja. Und ich sage jetzt hier, ja, das mit den Horoskopen, das, was ich da letztens irgendwo in der Zeitung gelesen habe, das ist alles Quatsch. Dann kannst du nicht relativ einfach darauf sagen, dass das nicht funktioniert. Du kannst das ganz spontan probieren oder ich spreche statt dir, je nachdem.
Ja, ganz klar. Das steht in der Zeitung, das ist natürlich verkürzt und dient dem Unterhaltungswert, aber wenn man sich wirklich in der Tiefe damit beschäftigt, dann kommt man zu ganz anderen Erkenntnissen.
Das wäre eine klassische Widerlegung unter Anführungszeichen dessen, was ich gesagt habe, dass wenn man sagt, ja, hier, das, was du jetzt da gerade kritisierst, das ist ja gar nicht die wahre Astrologie.
Psychoanalytiker sagen das übrigens auch immer, wenn man sie kritisiert.
Ja, das ist ein beliebtes Argument. Das hat sogar einen eigenen Namen, dieses Argument, wenn man so will. Das nennt sich kein wahrer Schotte. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. das No True Scotsman Argument. Mhm. Wo ich halt sage, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, mir vorher noch durchzulesen. Aber es kommt daher, dass ja man gesagt hat, wie wir hier, der ein echter Schotte macht sowas nicht. Und sagt er, ja, das ist halt kein echter Schotte, sondern die echten Schotten machen es ja anders. Also du kannst immer dir quasi überlegen, sagen, das, was du kritisierst, ist gar nicht das, um was es geht. Ja, also das, was kritisiert wird von mir, ist nicht die wahre Astrologie. Und da sind wir tatsächlich genau bei dem Punkt, mit dem man sich beschäftigen muss. Weil es ist sehr, sehr leicht, sich in der Debatte um die Astrologie in Details zu verlieren. Dass man dann eben anfängt zu diskutieren, ja, ob jetzt hier die Erdachse, wenn die schwankt, dass dann die Sternzeichen gar nicht mehr so sind, wie es die Astrologie sagt und die Astronomie sagt, es hat sich verändert, weil die Erdachse sich weil die Erdachse ein bisschen sich bewegt hat im Laufe der Zeit und deswegen ist die Sonne gar nicht in dem Sternzeichen, wo die Astrologie sagt, dass sie ist und dann sagt die Astrologie wieder, ja, aber das ist ja nicht so wichtig, da geht es nur um die Zeitqualität und nicht um die wahre Position und das ist nur symbolisch, also da kann man sich wahnsinnig leicht verlieren, besonders wenn man dann wirklich im Astrologie-Jargon landet mit den ganzen Häusern, Aszendenten und Opposition und Quadranten und so.
Immobilienbeschäftigung auch in Astrologie. Ja.
Also man kann sich da sehr leicht in Details verzetteln, aber das Problem ist, dass man, wenn man die Astrologie kritisieren möchte, beziehungsweise erklären will, was die Astrologie ist, sehr schnell zu dem Schluss kommt, dass es die Astrologie nicht gibt. Ja, also es gibt nicht die Astrologie. Es gibt in der Wissenschaft, es gibt die Astronomie. Wir haben nicht 20 Astronomien, aber wir haben 20 oder noch mehr Astrologien. Ja, also es gibt das, was wir jetzt quasi klassischerweise als Astrologie bezeichnen in unserem Kulturkreis, das Zeug mit den 12 Sternzeichen und mit den Aszendenten und die Sonne im Schützen und der Jupiter im 5. Haus und so weiter und so fort. Das ist eben das, was ja aus der griechisch-römischen Antike im Wesentlichen zu uns gekommen ist. Aber es gibt ja eine chinesische Astrologie, es gibt eine indische Astrologie, es gibt Unmengen Astrologien, die sich Menschen im Laufe der Zeit ausgedacht haben. Es gibt Unmengen Unterklassen, ja. Also, es gibt die Hamburger Schule zum Beispiel, die haben Himmelskörper, die gibt's gar nicht. Also, die haben sich dann wirklich einfach so fiktive Himmelskörper ausgedacht, die halt da auch mit drin spielen. Ja, also, die haben die halt gedacht, die braucht man noch und dann nehmen wir die und fertig.
Das ist ja ganz oft da in der Mathematik so, dass man Annahme trifft und irgendeinen Parameter einführt, den es gar nicht gibt, dann kann man besser rechnen.
Ja, aber in der Mathematik hat das Ganze einen logischen Schluss. Ich kann ja einfach irgendwas erfinden, weil sonst ist keine Mathematik. Das, was ich erfinde, das ist dann da und mit dem muss ich dann weiter verfahren. Ich kann es dann, wenn ich das gescheit mache in der Mathematik, irgendwann später wieder wegkürzen und raustun, ja, nach den mathematischen Regeln. Dann hat es mir zwischendurch geholfen, das Problem leichter zu machen, aber ich kann es dann nicht einfach ignorieren. Ich muss es dann auch wieder mathematisch korrekt entfernen aus meiner Rechnung. Und in der Astrologie macht man das halt nicht. Aber jetzt sind wir schon wieder bei den Details und das würde ich jetzt gar nicht machen wollen, weil egal was ich jetzt hier kritisiere über die Astrologie, dann wird sofort ein Astrologe oder eine Astrologin, falls die hier zuhören, weiß es ja nicht, mir schreiben, dass das ja eben ähnlich ist. Kann schon sein, dass das, was ich gerade gesagt habe, unseriös ist, aber das, was sie machen, das ist ja das wahre Seriöse. Ja? Mhm. Das ist das Problem. Ich kann die Astrologie nicht kritisieren, weil es die Astrologie nicht gibt. Deswegen habe ich mir überlegt, was ist tatsächlich das Ding, das jeder Astrologie innewohnt, wenn man so will. Also was ist das Ding, ohne das keine Astrologie auskommt? Und da kannst du jetzt sicherlich 5 Witze hintereinander machen, wenn ich dich das frage, aber wir bleiben ernst hier, ist ein ernstes Thema.
Das ist eine seriöse Astrologie.
Ja, genau. Nein, also das Ding, um das es wirklich geht in der Astrologie, das ist die Synchronizität zwischen Himmel und Erde. Ja, also das, wie es auch gerne in der Esoterik gesagt wird, also wie oben, so auch unten. Also das, was irgendwo da am Himmel passiert, hat irgendwie was mit dem hier unten auf der Erde zu tun. Mhm. Ja, der Rest sind da Details, welche Himmelskörper da mit dabei sind, wie, wo, was interpretiert wird. Wenn der Jupiter im fünften Haus steht, dann sagen die einen das eine, die anderen das andere, oder ob das fünfte Haus überhaupt das fünfte Haus ist oder ob man andere Häuser macht und so weiter und so fort. Also das sind alles Details, die sich die Astrologinnen und Astrologen im Prinzip ja fast beliebig ausschnapsen können und ausdenken können. Mhm. Aber das am Himmel mit uns am menschlichen Leben auf der Erde zu tun hat, das ist das, was allen Astrologien gemein ist. Und bevor jetzt irgendwelche Schlauberger da schreiben und sagen, ja, aber das stimmt ja, das am Himmel hat einen Einfluss auf der Erde, ja, aber das meine ich nicht, weil das, was real am Himmel Einfluss auf uns auf der Erde hat, das heißt Wetter. Ja, da gibt's die Meteorologie und die hat diese Disziplin im Griff. Das meine ich jetzt nicht. Und auch nicht, dass irgendwie, wenn gerade irgendwas Spannendes am Himmel passiert, dass die Astronominnen und Astronomen in der Nacht aufstehen müssen und sie das anschauen. Ja, das meine ich auch nicht. Also ich hoffe, es ist klar, was ich meine, wenn ich sage, dieses astrologische Konzept, das, was oben passiert am Himmel, hat was mit dem zu tun, was unten auf der Erde passiert. Und das, weil das eben das allen Astrologien zugrunde liegende ist, habe ich gedacht, okay, wie kann man dieses fundamentale Element der Astronomie hernehmen und darauf aufbauen, zeigen, dass es nicht funktionieren kann.
Mhm. Bin ich gespannt.
Ja. Naja, ich habe das wieder mit der Astronomie verglichen, weil das ist das, was ich gelernt habe und das, was ich kann. Und in der Astronomie, bei allen astronomischen Untersuchungen und Analysen, da gibt sowas, wenn man so will, Randbedingungen, kann man das nennen. Ja, das Universum ist wahnsinnig komplex. Da ist alles drin, was es gibt, also es kann nur komplex sein. Und wenn ich jetzt in meiner Arbeit als Himmelsmechaniker, die ja eigentlich der Astrologie formal ziemlich ähnlich ist, ja, also auch ich als Himmelsmechaniker beschäftige mich mit der Bewegung der Himmelskörper. Ich muss mich hinsetzen und ausrechnen, wo sind die, wo waren die, wo gehen die hin? Und das machen ja rein formal auch die AstrologInnen, wenn sie ein Horoskop stellen. Dann müssen sie auch herausfinden, wo standen die Himmelskörper zum Zeitpunkt der Geburt oder zum Zeitpunkt, der von Interesse ist. Und die machen das nicht so, wie es ich auf der Uni gemacht habe. Die müssen keine komplexen Computerprogramme schreiben und so weiter. Die tippen das in irgendein kommerzielles Astrologieprogramm ein und dann kommt da irgendwas raus.
Ich glaube, wenn man allen Astrologen, Astrologinnen ihr Astro-Software wegnehmen würde und sagt, das macht jetzt einmal eine Woche lang mit Zettel und Bleistift, dann wäre das Geschäft einmal, dann wäre mal eine Woche lang Betriebsferien.
Ja, also gut, das ist ein bisschen unfair, weil auch ich könnte mit Zettel und Bleistift nicht ausrechnen, wo die Planeten sind. Also wenn ich mich sehr, sehr anstrenge, könnte ich es vermutlich, weil die Grundlagen habe ich zumindest gelernt auf der Uni. Aber ja, früher, wenn man sich es noch so vor, keine Ahnung, ein paar hundert Jahren anschaut, wie die Leute gearbeitet haben, die Astrologie betrieben haben, die haben das mit Zettel und Bleistift gemacht und die haben ja wirklich absurd komplexes mathematisches Wissen haben müssen. Also da hat man sich nicht einfach hinstellen können und irgendwelche astrologischen Sachen erzählen, sondern da hat man wirklich zuerst einmal hart Mathematik lernen müssen, bis man in der Lage war, Astrologie zu betreiben. Also das war was für Leute, die sich wirklich auskennen und drum waren ja Astrologie und Astronomie so lange kaum unterscheidbar in der Ausübung, weil ja die Leute, die sich ausgekannt haben mit der Bewegung der Himmelskörper, die haben halt einerseits die Astrologie machen können und haben die auch gemacht aus Überzeugung oder eben, ja, weil man damit Geld verdienen hat können. Und solche wie Kepler haben das auch gemacht und auch gesagt in ihren Arbeiten, dass ihnen im Prinzip ja die Astrologie eh auf die Nerven geht, frei übersetzt, aber sie müssen es halt machen, damit sie Geld verdienen. Und
echt, die waren so Nebenerwerbsastrologen und Wissenschaftler?
Naja, vielleicht fast sogar eher umgekehrt, Astrologen und Nebenerwerbwissenschaftler, weil auch das Konzept des Wissenschaftlers der damaligen Zeit nicht im modernen Sinn existiert hat. Aber du hast dich halt ausgekannt mit der Bewegung der Himmelskörper. Und dann hast du halt einerseits die Horoskope gemacht und andererseits, wenn du eh schon dabei bist, dir das Ganze anzuschauen, dann kannst du auch halt ein paar sinnvolle Gedanken auch drüber machen. Jetzt sehr vereinfacht gesagt. Also das ist nicht so einfach. Aber wenn ich das auf der Uni mache, in meiner wissenschaftlichen Arbeit als Astronom, dann kann ich nicht das gesamte Universum untersuchen. Das ist zu komplex. Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, da ist ein Asteroid, der fliegt da rum und ich würde gern wissen, schlägt er auf der Erde ein oder nicht? Ja, das ist eine interessante und relevante Frage. Dann muss ich tatsächlich eine Vorhersage über die Zukunft machen, anhand der Bewegung der Himmelskörper. Also wieder formal das, was auch die Astrologie macht. Und ich werde das dann eben nicht mit Zettel und Stift machen. Ich werde es mit einem Computerprogramm machen. In dem Computerprogramm habe ich die Gleichungen der Gravitation einprogrammiert. Also die kennt man ja. Ich weiß, wie Gravitation funktioniert. Ich weiß, wie sich die Himmelskörper bewegen. Wer es genau wissen will, wir haben da ja in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, als ums Dreikörperproblem, ums eingeschränkte Dreikörperproblem, ums Endkörperproblem und die Himmelsmechanik und das alles ging, Chaostheorie. Da haben wir drüber gesprochen, wie sowas funktioniert, wie man die Bewegung der Himmelskörper berechnen kann. Aber das Problem ist, dass prinzipiell die Gravitation unendlich weit reicht. Die hört nicht irgendwann auf. Es gibt andere Fundamentalkräfte im Universum, starke und schwache Kernkraft, die hören auf. Also die spürt man ab einem gewissen Abstand nicht mehr und der Abstand ist halt mikroskopisch klein. Aber die Gravitation hört nie auf. Die wird zwar immer schwächer und schwächer mit der Entfernung, aber sie hört nie auf. Das heißt, wenn ich absolut exakt sein wollte, müsste ich, wenn ich meinen Asteroid die Bahn berechnen will, jedes andere Objekt im Universum mit berücksichtigen in meiner Simulation. Und das sind halt viele. Ja, also
das macht man aber in der Praxis nicht.
Nein, genau, das macht man in der Praxis nicht, weil es zu kompliziert ist, sondern ich überlege mir, was könnte denn jetzt sinnvollerweise die Bewegung des Asteroiden beeinflussen? Ja, also nicht irgendein Stern in der Andromeda-Galaxie. Ja, rein physikalisch hat er einen Einfluss, aber der ist so absurd gering, dass er wirklich keine Rolle spielt. Aber vielleicht hat der Jupiter einen Einfluss, weil der ist vergleichsweise nahe zur Erde und hat vergleichsweise viel Masse. Die Sonne wird definitiv einen Einfluss haben. Die Erde muss ich auch berücksichtigen, weil ihr will wissen, ob er mit der Erde zusammenstößt. Mhm. Und wenn der da rumfliegt, na, dann kommt er am Mars vorbei, vielleicht an der Venus vorbei, dann muss ich die auch noch mitnehmen. Aber der Merkur zum Beispiel, das ist eine andere Frage, muss ich den Merkur berücksichtigen. Der hat relativ wenig Masse verglichen mit den anderen Himmelskörpern und pickt fast an der Sonne dran. Das heißt, aus Sicht eines Asteroid, der da irgendwo gerade, weiß ich nicht, beim Jupiter rumfliegt, sieht der Merkur so aus wie irgendwie, ja, ein bisschen mehr Sonnenmasse. Also der spürt den Merkur vielleicht gar nicht als eigene Gravitationskraft, sondern die Masse vom Merkur ist einfach nur ein bisschen mehr Masse, die man quasi bei der Sonne.
Das heißt, in der Berechnung ist der Merkur wie ein Abszess der Sonne.
Genau, weil der entfernt sich nie weit von der Sonne. Die Gravitationskraft, die der Merkur ausübt, kommt immer aus der Richtung, aus der auch die Gravitationskraft der Sonne kommt. Die Masse vom Merkur ist so klein, dass sie unter Umständen gar keine Rolle spielt. Ja, ich komme gleich dazu, wie man das rausfindet, ob es wirklich so ist oder nicht. Genauso könnte man sich überlegen, okay, Uranus und Neptun, die haben zwar mehr Masse, aber die sind verdammt weit weg, wenn mich interessiert, was in der Nähe der Erde passiert. Brauche ich die? Ja, und das waren so Fragen, die haben mich tatsächlich bei meiner Dissertation, wo es genau um die Bewegung erdnaher Asteroiden ging, beschäftigt. Und zum Glück kann man das Problem recht einfach lösen. Ich nehme eine Computersimulation, schmeiße da einmal eben zum Beispiel Uranus und Neptun mit rein in die Simulation, lass das durchlaufen und schau mir die Bahn des Asteroiden an und dann schmeiße ich Uranus und Neptun raus aus der Simulation, lass das nochmal durchlaufen und schau mir wieder die Bahn des Asteroiden an und schau, gibt es da einen Unterschied? Ja, und wenn ich das mache, sehe ich in meinem speziellen Fall, Uranus und Neptun sind eigentlich wurscht, wenn ich nur wissen will, wie sich Asteroiden so im inneren Sonnensystem bewegen. Genauso der Merkur ist auch wurscht, den kann ich zur Sonne dazu schmeißen. Der Mond ist wieder die Frage, wenn es um wirklich geht, die Kollision zum Beispiel exakt vorherzusagen, dann müsste ich den Mond extra berechnen. Wenn ich jetzt einfach nur allgemein an der Bewegung von Asteroiden interessiert bin, die nicht unbedingt in unmittelbare Erdnähe kommen, dann kann ich auch einfach Erde und Mond zusammenschmeißen. Also das spielt dann auch keine Rolle. Also genau so arbeitet man eben in der Wissenschaft. Man schaut, was hat einen relevanten Einfluss und relevant jetzt im Sinne auf die Frage, die ich stelle. Ja, wenn ich jetzt mich mit Asteroiden im äußeren Sonnensystem beschäftige, dann muss ich selbstverständlich Uranus und Neptun berücksichtigen. Aber dann kann ich die Erde und den ganzen Rest ignorieren. Also ich muss wirklich testen, welche Faktoren sind relevant und welche nicht. Und dann komme ich am Ende auf ein Set von Himmelskörpern, die für mein Problem relevant sind. Also in meinem Fall erdnahe Asteroiden waren das Sonne, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn. Ja, Rest ist wurscht. Und das konnte ich auch belegen, dass der Rest wurscht ist, dass der keine Rolle spielt. Und das muss man machen in der Wissenschaft. Ich muss ein Modell erstellen und dann aber auch genau begründen, warum mein Modell so ausschaut, wie es ausschaut und warum mein Modell das leistet, was es leistet, obwohl es eben nicht exakt die Realität widerspiegelt. Und wenn ich das nicht tue, dann kriege ich das sofort um die Ohren geschmissen von allen Gutachtern und anderen Kolleginnen, die da irgendwie mit meiner Arbeit in Kontakt kommen.
Das heißt, als wissenschaftliche Publikation geht das nicht durch. Du müsstest es dann als Horoskop herausbringen, da kommst vielleicht durch damit. Die Folge war übrigens 86, also vor zwei Folgen haben wir darüber gesprochen, sehr ausführlich, wie man solche Berechnungen anstellt, wie du geforscht hast, helfen springende Trojaner bei drei Körperproblemen, hat die Folge geheißen.
Genau, also das war jetzt hier alles Wissenschaft, was ich erzählt habe. Mhm. Aber jetzt kann man sich überlegen, wir haben die Astrologie. Wie ist es da? Weil da ist es ja auch so, dass die Himmelskörper im Horoskop eine Rolle spielen. Also ich kriege ein Horoskop, wenn ich zum Astrologen gehe, was ich nicht mache, aber würde ich, dann würde ich ein Horoskop kriegen. Mhm. Und in dem Horoskop sehe ich dann Himmelskörper, die bestimmte Positionen haben. Ich sehe die Sonne, ich sehe den Mond, ich sehe den Mars, ich sehe den Jupiter, den Saturn, ich sehe Uranus und Neptun natürlich, ich sehe den Mond, Und ich sehe den Pluto, also ich habe da ganz viele Himmelskörper drinnen. In manchen Horoskopen habe ich auch Himmelskörper drin, die es gar nicht gibt, habe ich schon erwähnt. Ja, das weiß ich. Es gibt sogar manche Horoskope, die so größere Asteroiden mit drin haben, wie Ceres und sowas. Sieht man selten, aber gibt es auch. Ja, Chiron, das ist ein Komet, das ist eine Mischung aus Komet und Asteroid. Also keine Mischung, aber also so ein Mittelding. Die sind oft nicht klar zu trennen, diese beiden Klassen Komet, Asteroid. Und Chiron ist auch einer, der treibt sich da draußen bei Saturn rum. Der wird auch ab und zu mal gern in Horoskopen verwendet. Also die treffen auch eine Auswahl bei den Himmelskörpern, weil es ja deutlich mehr Himmelskörper gibt, als in einem Horoskop auftauchen. Mhm. Ja, wir haben ja nicht nur die 8 Planeten, wir haben auch den Zwergplaneten Pluto, aber wir haben auch noch andere Zwergplaneten. Ceres ist ein Zwergplanet, Eris, Haumea, Makemake sind Zwergplaneten. Und ich gehe jetzt nicht darauf ein, warum Zwergplaneten die Klassifikation kompletter Quatsch ist. Das können wir für eine andere Folge machen.
Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen in einer Podcast-Folge.
Kann auch gut sein, ja. Erzähle ich gern, darum habe ich es vielleicht auch schon mal erzählt. Aber ja, es geht jetzt nur darum, dass es diese Klassen gibt und dass die Astrologie auswählt aus diesen Klassen, ja. Also wir haben in unserem Sonnensystem so ein Inventar von, wir haben einen Stern, wir haben 8 Planeten, wir haben 5 Zwergplaneten, wir haben, ich habe die aktuelle Zahl nicht im Kopf, aber keine Ahnung, um die 300 Monde, glaube ich. Mhm. Und wir haben ganzen Haufen Asteroiden und Kometen. Also das geht in die Billionen, je nachdem. Und die Astrologie, die hat sich eben von dem ganzen Inventar den Stern genommen, dann 7 Planeten, die Erde nicht. Die Erde kommt nicht im Horoskop vor. Mhm. Wir können noch darüber reden, warum das so ist.
Ja, da wollte ich gerade fragen, aber dann reden wir später drüber.
Ja, ich kann es auch jetzt sagen. Es ist, weil halt die Astrologie immer noch ein geozentrisches Weltbild hat. Also da wird alles aus der geozentrischen Sicht betrachtet und da bewegt sich die Erde halt nicht. Also da bewegt sich am Himmel nur das, was am Himmel zu sehen ist. Und am Himmel ist die Erde halt nicht zu sehen, wenn ich auf der Erde stehe. Drum kommt die Erde nicht vor im Horoskop. Von den Zwergplaneten haben sie sich den Pluto genommen, die anderen nicht. Von den vielen, vielen Monden den Mond der Erde, aber alle anderen nicht. Und ja, bei den Asteroiden und Kometen, die kreativen Vertreter dieser Zunft, manche nehmen ein paar, manche nicht. Aber trotzdem muss man sich fragen, wenn man jetzt die Astrologie ernst nehmen möchte, wie rechtfertigt die Astrologie die Wahl der Himmelskörper, die im Horoskop vorkommt? Und das hat sich so im Laufe meiner Beschäftigung mit der Astrologie als die Frage herausgestellt, die wirklich zentral ist. Also ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, keine Astrologin, keinen Astrologen, die mir glaubhaft erklären konnte, wie die Astrologie die Himmelskörper auswählt, die im Horoskop eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob du eine Idee hast, wie das sein könnte. Vielleicht hast du eine bessere Idee als vielleicht die Leute, die
bis jetzt gefragt haben. Es gibt gar keine Nomenklatur, an die sie alle grundlegend halten können und den Rest fantasieren sie halt vor sich hin, aber das Grundsetup soll stimmen, sondern alles ist möglich.
Es ist alles möglich. Also du kannst dir ins Horoskop eintragen, was du möchtest. Im Prinzip, natürlich gibt es Konventionen, natürlich gibt es Usancen und Sachen, die sich eingebürgert haben, dass eben hier der Pluto in allen Horoskopen vorkommt. Ja, das war halt damals, wie er entdeckt worden ist, da war das populär. Ich dachte, okay, neuer Planet, tun wir mit rein. Genauso wie Uranus, der vor 1781 auch nicht bekannt war. Vor 1846 hat kein Mensch Neptun gekannt. Das ist auch interessant. Also in der Astrologie, kein Astrologe und keine Astrologin hat jemals die Existenz von Neptun irgendwie vermisst oder angemerkt. Die Astronomie schon. Wir haben in der Astronomie gesagt damals, da muss noch was sein. Und auch das ist eine coole Geschichte, die ich vielleicht schon erzählt habe oder vielleicht nochmal erzählen werde. Die Entdeckung von Neptun, Sternenstunde der Himmelsmechanik. Aber Neptun war ein Planet, dessen Existenz von der Astronomie vorhergesagt wurde. Weil wir gesehen haben, da fehlt was. Da passieren Dinge im Sonnensystem, die nur erklärt werden können, wenn dann noch ein Planet ist. Und dann haben wir geschaut und dann war da einer. Also ist ein bisschen komplexer gewesen, die Geschichte, aber so war es im Wesentlichen. Wenn Neptun so eine wichtige Rolle im Horoskop spielt, und das tut er ja, wenn man den Lehren der Astronomie glaubt, dann hätte eigentlich auch die Astrologie sagen müssen, irgendwie passt das alles nicht, was wir da machen. Irgendwas scheint da immer zu fehlen. Ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, wofür Neptun zuständig ist. Pluto, gleiche Geschichte, der ist oft für, ich habe ein Buch zu Hause, irgendwie Liebesprobleme mit Pluto. Also dürfte irgendwie für die Liebe zuständig sein, unter anderem. Nein, habe ich im Flohmarkt immer mal gekauft. Und dann hätte, wenn das alles so wäre, dann hätte ja eigentlich, sagen wir mal, immer wenn es da um die Liebe geht, oder keine Ahnung, vielleicht ist es spezieller, immer wenn ich es mit Schützen und Aszendent Waage zu tun habe, ja, dann passt mir da bei der Liebe was nicht, ja. Da stimmt irgendwas nicht. Da muss noch vielleicht der Planet sein, dessen Einfluss wir nicht kennen. Sowas hätte ich mir gedacht, hätte die Astrologie vielleicht irgendwann mal entdeckt, wenn das alles so stimmt, aber hat sie natürlich nicht. Ja.
Die Hamburger Schule, von der du erzählt hast, die haben ihre Sachen unabhängig von irgendwelchen astronomischen Vorkommnissen oder Unregelmäßigkeiten erfunden, einfach so.
Die haben, wenn man so will, genau das gemacht. Und die haben gesagt, wir bräuchten da noch was, also nehmen wir da halt was. Also ich möchte nicht in Details gehen. Die haben dann auch jetzt nicht so komplett freie Sachen erfunden. Die haben dann so bestimmte Punkte genommen, also so ähnlich wie die Lagrange-Punkte, über die wir in der Trojaner-Folge gesprochen haben, nur eben in dem Fall nicht die Lagrange-Punkte, aber solche ähnlichen Punkte, die haben die quasi auch noch ins Horoskop mit eingezeichnet, weil sie gesagt haben, da geht noch was. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, weswegen ich sagen kann, dass die Astrologie nicht funktionieren kann, weil wenn ich in mein Horoskop alle Himmelskörper, die mir gerade einfallen, und ich habe auch schon Horoskope gesehen, die haben da wirklich andere Galaxien reingemalt und irgendwie andere Sterne und weiß Gott was, ja. Wenn ich alles reinmalen kann in mein Horoskop, ja, mir irgendwas aussuchen kann von den vielen Planeten, von den vielen Asteroiden, von den vielen Monden und alles potenziell eine Bedeutung hat, ja, dann kann ich immer irgendwie ein Horoskop mir machen, das mir das aussagt, was ich gerade will. Weil wenn ich alles, wenn in meinem Horoskop sämtliche potenzielle Bedeutung drin ist, dann ist überhaupt keine Bedeutung drin. Dann ist es halt die reine Beliebigkeit. Und das, weil die Astrologie in ihrer Grundlage komplett beliebig ist, weil sie eben keine innerhalb der Astrologie nachvollziehbaren Regeln hat, welche Objekte eine Rolle spielen im Horoskop und welche nicht, ist sie beliebig und deswegen kann das, was sie aussagt, auch nur beliebig sein.
Das muss man ausführen und das hast du damals auf diesem Kongress ausgeführt, warum Astrologie nicht funktionieren kann. Also genau. Das, was das Naheliegende ist, man liest sich das durch, man hört sich das an, diesen Party-Smalltalk über Astrologie und über Sternzeichen und so weiter und denkt sich natürlich, naja, trinke ich halt ein bisschen schneller, dann halte ich das leichter aus. Das ist noch keine Argumentation, aber man kann das wasserdicht argumentieren.
Ja, also das ist halt im gewissen Sinn auch ziemlich keine mathematische, naturwissenschaftliche Argumentation, die ich hier gebracht habe. Das ist im gewissen Sinn auch eher eine ja, geisteswissenschaftlich-philosophische Argumentation. Das ist nie wasserdicht. Also vermutlich wird sich jemand finden, wenn es da eine Person gibt, die rhetorisch und logisch sehr gut begabt ist, die auch da irgendwie was erklären kann. Zum Beispiel, das kann ich mir jetzt denken, wenn ich jetzt meinen eigenen, hier, wie heißt das, Advocatus Diaboli spielen will, dann könnte ich sagen, naja, vielleicht hat das, was der Pluto, der Neptun an astrologischen Einfluss hat, vor der Zeit, wo wir Menschen die entdeckt haben, keine Rolle gespielt. Vielleicht hat da ein neues Zeitalter begonnen, kann man gerade bei Neptun sagen, 1846, ja, Beginn, industrielle Revolution. Da sind ganz neue Probleme auf die Menschheit zugekommen und dann haben wir eben auch ja so ein Update gebraucht für unsere Astrologie, so ein Software-Update quasi. Und dann haben die Menschen dann eben, waren sie im Geiste offen genug, haben die neuen Energie wahrgenommen und dann haben wir halt diesen Planeten entdeckt, damit er für die Astrologie zur Verfügung steht. Also so könnte ich auch argumentieren, dass eben der Zeitgeist sich nicht nur am Himmel widerspiegelt, sondern eben der Zeitgeist es auch uns erst ermöglicht, die Objekte am Himmel zu sehen, die dann tatsächlich per astrologischer Synchronizität uns erlauben, etwas über den Zeitgeist auch zu sagen. Also man kann das vermutlich schon argumentieren, aber wenn man halt so argumentiert, dann ist es eh wurscht. Also wenn man nicht zumindest ein bisschen sich an der Logik orientiert, dann braucht man sowieso mit niemandem diskutieren. Also man kann es natürlich irgendwie historisch erklären, warum die Astrologie die Objekte verwendet, die sie verwendet. Ja, weil das halt das.
Man hat sie halt gesehen, oder? Das, was man gesehen hat, was aber weit von der Erde weg war, das hat man irgendwie einordnen und verwenden können.
Genau, ich meine, es gab halt die Himmelskörper, die Planeten, die man sehen hat können. Mittlerweile, wie dann zum Beispiel im, ich habe vorhin Chiron erwähnt, ja. Chiron, das könnte man auch mal eine eigene Folge machen. Interessanter Himmelskörper als der in den, glaube ich, 70ern, 71 oder 77, weiß ich gerade nicht. In den 70ern ist er entdeckt worden und das war halt eine ziemlich spannende Geschichte, dass Chiron entdeckt worden ist, weil der eben gerade so ein Mittelding aus Komet und Asteroid ist in einer Gegend, wo man bis dahin noch keine Objekte, solche kleineren gefunden hat und so. Der ist medial ziemlich gut rezipiert worden. Chiron ist eben nicht nur in der astronomischen Literatur aufgetaucht, sondern eben auch in der normalen Medienwelt berichtet worden drüber und, ja, 70er Jahre waren durchaus esoterikaffin. Das heißt, da ist es durchaus verständlich, dass dann halt auch die Esoterik, die Astrologie gesagt hat, ah, cool, ja, dann nehmen wir den auch noch mit dazu. Ja, aber bei anderen Kometen, die es entdeckt, da gibt es halt keine entsprechende mediale Aufmerksamkeit und dann taucht er halt nicht im Horoskop auf. Also man kann schon erklären, jetzt außerhalb der Astrologie, warum in der Astrologie die Objekte verwendet werden, die verwendet werden. Aber wenn die Astrologie funktioniert, dann bräuchte es eben eine Binnenerklärung, die innerhalb der Astrologie funktioniert, weil sonst, ja, bringt das alles nichts.
Das ist ein bisschen wie beim Mondkalender. Da haben wir in einer Fernsehsendung uns einmal drüber hergemacht und Gedanken gemacht, dass das immer so altmodische, bäuerliche Tipps sind oder handwerkliche Tipps sind, wie Haare schneiden oder Bäume umsägen. Aber es steht nie drinnen, wann man einen Computer neu aufsetzen soll, bei welcher Mondphase. Das, weil das hat es halt damals noch nicht gegeben, wie das erfunden worden ist. Und weil das halt so ein ursprüngliches, altes Wissen sein soll, kommt die moderne Welt eigentlich gar nicht drin vor.
Ja, müssen wir mal nachschauen, ob sich diese Lücke schon jemand gefüllt hat. Also IT-Tipps nach dem Mondkalender, würde mich nicht wundern. Also die Leute sind ja durchaus auf ihre Art kreativ. Das kann man ihnen gar nicht vorwerfen, dass sie nicht kreativ wären. Aber ja, das ist, wir können jetzt noch lang drüber reden. Also das war jetzt quasi die Erklärung, warum Astrologie per Definition nicht funktionieren kann. Man kann das natürlich auch irgendwie andersrum angehen und einfach schauen, funktioniert's halt oder nicht, indem man jetzt irgendwie, ja, Studien macht und schaut, sagen die Astrologinnen und Astrologen etwas vorher, was dann tatsächlich auch passiert mit einer entsprechenden statistischen Signifikanz, die über einen Zufall hinausgeht, hat man oft genug gemacht, tut's nicht. Genauso kann ich probieren, ja, wenn ich jetzt hier 10 Astrologinnen und Astrologen sagen, hier, macht's mir ein Horoskop, kommt dann was Identisches raus? Nein, tut's nicht. Können Astrologinnen und Astrologen Horoskope bestimmten Geburtsdaten zuordnen? Können sie nicht? Also man kann das alles wissenschaftlich untersuchen, ob die Astrologie überhaupt das leisten kann, was sie behauptet, dass sie leistet. Dann kommt man auch zu dem Schluss, sie funktioniert nicht. Und man kann sogar erklären, warum die Astrologie trotzdem so aussieht, als würde sie funktionieren. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Das kannst du vielleicht auch mal mit den sprachwissenschaftlich kompetenteren Leuten in unserem Podcast-Universum besprechen. Aber die Astrologie verwendet eine ganz eigene Sprache. Das sind so Barnum-Texte, nennt man die. Die basieren auf dem psychologischen Forer-Effekt, also wo man Aussagen macht, die spezifisch klingen, aber nicht spezifisch sind. Ja, also wenn ich sage irgendwie, die sind ein extrovertierter Mensch, aber manchmal wollen sie ihre Ruhe haben. Das ist, ja, das trifft auf alle Menschen zu. Oder ich kann auch Sachen sagen wie, sie wollen Dinge gerne immer korrekt angehen. Ja, wird auch keiner sagen, na, ich nicht, ich mach's gern geschissen. Also das sagt auch keiner von sich. Ja, also das sind alles Aussagen, wo man per Definition sagen kann, ja, trifft auf mich zu, aber man übersieht bei diesen Aussagen, dass sie auf alle zutreffen und deswegen schaut es halt immer so aus, als würde die Astrologie so spezifisch eine Person beschreiben oder mich selbst jetzt quasi beschreiben, obwohl sie in Wahrheit eigentlich gar nichts beschreibt. Das ist wieder die Beliebigkeit, von der ich gesagt habe, aber die Astrologie hat eben eine Sprache gefunden, diese Beliebigkeit so spezifisch darzustellen, dass sie zutreffend aussieht, aber nicht ist. Also wenn man es zusammenfassen will, man kann zeigen, dass die Astrologie nicht funktioniert. Man kann belegen, dass die Astrologie nicht das kann, was sie tut. Man kann zeigen, warum die Astrologie so aussieht, als ob sie funktionieren würde. Und dann hat man auf 3 unterschiedliche Arten gezeigt, warum Astrologie Quatsch ist. Und um jetzt wieder zum Anfang zurückzukommen, das alles ist eigentlich Grundlage genug, dass sowas wie Astrologie in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wie dem Österreichischen Rundfunk keine Rolle spielen sollte, die darüber hinausgeht, dass man sich kritisch damit beschäftigt oder sich darüber lustig macht.
Aber jetzt haben wir die Astrologen, Astrologinnen selber ihre Sprache, die sie für ihre Arbeit verwenden, auch für ihr Marketing verwendet. Ich kann mich dunkel erinnern. Astrologie ist ja, glaube ich, auch bei der Wirtschaftskammer gemeldet und dort sind nur die seriösen Astrologen, Astrologinnen gemeldet. Aber es gibt umgekehrt niemanden, der sagt, ich mache die unseriöse Astrologie,
möchte
mich nicht so anstrengen, gibt es auch einen Markt, mir reicht es.
Ja, es ist natürlich auch wieder klar, dass niemand wird von sich behaupten, er oder sie mache unseriöse Astrologie. Also immer, wenn ich sage, ja, die Astrologie, das ist Quatsch, was ich da in der Zeitung gelesen habe, dann sagen die, ja, das ist Quatsch, aber die seriöse Astrologie ist es nicht. Aber ich habe auch noch nie eine Person gefunden, die mir erklären konnte, was seriöse Astrologie ist, also wie man seriöse von unseriöser Astrologie unterscheiden kann, welche Kriterien es da geben soll. Auch das habe ich nie entdeckt, nie gefunden, habe mir nie mehr beantworten können. Und das ist das gleiche Problem, was wir hatten, was ich vorhin gerade erklärt habe, wenn es um die theoretischen Grundlagen geht. Also die Astrologie kann nicht erklären, warum sie so arbeitet, wie sie arbeitet. Und deswegen kann sie auch keine Kriterien angeben, was gute astrologische Arbeit sein soll.
Wie ist denn das jetzt von dieser Fernsehsendung ausgehend, wo ja eben, ich habe es im Eingang zitiert, jemand wie Armin Wolf, ja wirklich ein schlauer Mensch, der in der Öffentlichkeit steht und sie bei vielen Dingen gut auskennt, sagt, halb so schlimm, ist zwar doof, uninteressant, interessiert mich nicht, aber ist harmlos, Unterhaltung, soll man sich nicht aufregen.
Ja, das ist eine weit verbreitete Meinung, der ich zum Teil sogar vielleicht ein bisschen zustimme. Also es gibt ja viele Menschen, für die ist Astrologie tatsächlich harmlose Unterhaltung, also Lifestyle. Ja, man sitzt da irgendwo, kriegt irgendwo eine Zeitschrift in die Hände und dann ist eigentlich eh in fast jeder Zeitschrift ein Horoskop drin und dann liest man es und liest dann vielleicht das Horoskop, was da fürs eigene Sternzeichen steht und dann steht da eben sowas von dem, was ich gerade vorhin erzählt habe, solche Sätze und dann denkt man sich, ja, cool, lustig, passt auf dich oder man liest es von der Partnerin, vom Partner und denkt sich, aha, ja, da schau, genau so bist du. Oder amüsiert sich drüber, wenn es überhaupt nicht stimmt. Ja, also man amüsiert sich drüber, nimmt das halt einfach so hin. Genauso, keine Ahnung, wie man sich beim China-Restaurant nachher über das amüsiert, was im Glückskeks drin steht. Nimmt ja auch kein Mensch ernst, was da drin steht. Ja,
ja aber du nicht, aber also, mich hat das oft schon aus der Bahn geworfen.
Ja, aber im Gegensatz zum Glückskeks gibt's halt Menschen, die die Astrologie sehr, sehr ernst nehmen, für die das durchaus mehr ist, als halt einfach nur leichte Unterhaltung. Mhm. Und das wird halt dann gern ignoriert, wenn man sagt, das ist ja nur Unterhaltung, weil es eben nicht nur Unterhaltung ist. Es kann Unterhaltung sein. Für viele Menschen, die es halt tatsächlich nicht ernst nehmen, ist es, ja, Unterhaltung. Kann man darüber streiten, ob man nicht was Gescheiteres finden sollte, mit dem man sich unterhalten kann. Aber man kann akzeptieren, dass es Menschen gibt, für die es Unterhaltung ist. Aber man darf nicht ignorieren, dass es für sehr, sehr viele Menschen keine Unterhaltung ist, sondern wirklich ernsthafte Lebenshilfe. Etwas, ohne das sie nicht leben können, etwas, von dem wirklich auch Lebensentscheidungen abhängig gemacht werden, weil sonst würden die Astrologinnen und Astrologen ja nicht den Job machen, den sie machen, sondern dann würden sie halt ja in der gleichen Unterhaltungsbranche sich umtun, in der wir uns auch umtun, ja. Dann würden die eben nicht Business-Astrologie betreiben, ja, also wie Business-Kabarett oder sowas hätte ich noch nicht gesehen, oder Finanz-Kabarett, obwohl.
Naja, doch, das gibt schon.
Ja.
Wirtschaftskabarett gibt schon seit vielen Jahren.
Ja, gut, das ist ja auch ein schlechter Vergleich, aber wie gesagt, es gibt, und auch das ist durchaus jetzt keine Erfindung von mir, sondern belegt. Es gibt durchaus Firmen, die zum Beispiel bei Bewerbungen die Leute erstmal astrologisch durchchecken. Also ich bewerbe mich bei einer Firma und dann beschäftigt die Person, die die Bewerbungen begutachtet, irgendwie einen Astrologen, eine Astrologin oder macht es selber und kommt drauf, naja, nein, der hier Löwe mit Aszendent irgendwas, keine Ahnung, was mein Aszendent ist, der passt nicht zu uns in die Firma, der kriegt den Job nicht. Also das sowas passiert.
Und wenn man das drauf kommen möchte, vor dem Bewerbungsgespräch ein falsches Geburtsdatum angeben und dann als erstes, wenn man hinkommt, sagt, entschuldigen, ja, mir geht beim Geburtsdatum, ist doch ein anderes.
Wenn man auf sowas draufkommt vor einem Bewerbungsgespräch, würde ich mich woanders bewerben. Also das, nein, aber das Problem ist, dass man halt auf sowas oft nicht draufkommt, weil ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler, aber ich glaube, man hätte ziemlich gute Chancen, da irgendwo was zu klagen, wenn ich wegen sowas meinen Job nicht bekomme. Mhm. Ja, also da glaube ich schon, dass man da irgendwo das juristisch geltend machen könnte. Aber es gibt durchaus auch Firmen, die das öffentlich sagen. Also es war letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht, eine Dokumentation im ORF, wo die auch die Astrologie auch probiert hat, kritisch zu betrachten, daran ein bisschen gescheitert ist, aber da hat man zumindest so eine Firma gesehen, wo Menschen es gemacht haben. Oder man sieht das auch oft, wenn man irgendwie einen Lebenslauf handschriftlich abgeben muss bei der Bewerbung, kann man schon ein bisschen kritisch werden, weil dann werden da meistens irgendwelche Handschriftanalysen durchgeführt und so. Und das ist dann ist die Astrologie auch nicht weit. Mhm. Aber das ist fast noch harmlos, wenn man sich anschaut, dass es durchaus ja auch Menschen gibt, die politisch was zu sagen haben und dann aber auch ihre Entscheidungen von astrologischen Analysen abhängig machen. Das kann man hier bei uns lokal in Österreich haben, also lokal und zeitgenössisch. Man kann sich auch in der Geschichte anschauen. Ronald Reagan zum Beispiel war, ich weiß nicht, ob er persönlich ein großer Astrologie-Fan war, seine Frau war es aber auf jeden Fall. Und die haben da im Wesentlichen ja eine Hofastrologin beschäftigt im Weißen Haus in den USA, die wirklich bei allen relevanten Entscheidungen zu Rate gezogen wurde. Und der Präsident der USA und insbesondere Ronald Reagan, der hat einige durchaus weltrelevante Entscheidungen getroffen. Und kann man jetzt sich überlegen, ob die astrologische Beratung da gut oder schlecht war oder ob wir Glück gehabt haben. Also, aber das sind eben Fälle, wo man von der Astrologie betroffen sein kann, selbst wenn man damit überhaupt nichts am Hut hat, und wo die Astrologie alles andere als harmlos ist. Jetzt kann man zwar immer noch sagen, okay, da hat jetzt aber so eine komische ORF-Show keinen großen Einfluss drauf. Ja, also der Präsident der USA wird jetzt nicht in ORF schauen und sie denken, ha cool, jetzt beschäftigt mich eine Astrologin, weil die da so toll sind in der Sendung. Das Problem ist eher, dass viele Menschen gar nicht so genau wissen, was Astrologie ist, beziehungsweise gar nicht so genau wissen, dass Astrologie was anderes ist als Astronomie. Das kann ich als Astronom bestätigen. Das passiert mir sehr, sehr oft, dass Menschen mich als Astrologen ansprechen. Die meisten wissen zwar schon, dass ich mich so halbwegs wissenschaftlich mit der Astronomie beschäftige und dass ich eben Astronomie studiert habe, aber für die sind ja Astrologie und Astronomie bestenfalls Synonyme. Das ist der beste Fall in dem Fall. Das ist ja klar, Astrologie, Astronomie ist ja eh dasselbe. Im schlimmsten Fall meinen die wirklich die astrologische Astrologie mit den Horoskopen und glauben, man kann das Zeug auf der Uni studieren, weil das ist ja Bewegung, Himmelskörper, Sterne. Das ist ja Wissenschaft, gibt es ja an der Uni. Da gibt es ja die Astrologen an der Uni und die das studiert haben. Das heißt, das kann ja dann nur seriös sein, weil sonst würde es ja nicht an der Uni studiert werden. Das heißt, das Wissen in der breiten Bevölkerung über den Unterschied zwischen der Wissenschaft Astronomie und dem Quatsch der Astrologie, das ist ja verbesserungswürdig, kann man sagen. Und es gibt halt ganz viele Menschen, denen ist die Astrologie genauso wurscht wie die Astronomie. Aber die schauen dann vielleicht doch hin ab und zu oder hören hin, wenn im Radio, im Fernsehen erzählt wird, ja, hier das Horoskop für Löwe, Jungfrau, Wassermann, ja, mein Sternzeichen höre ich mal an. Ja, vielleicht ist Quatsch, vielleicht ist nicht. Aber wenn man das dann eben in einem seriösen Umfeld präsentiert bekommt, ja, wie der ORF ja eigentlich ein seriöses Umfeld ist in der österreichischen Medienlandschaft, dann stärkt das bewusst und unbewusst die Meinung, dass Astrologie halt tatsächlich was Seriöses ist, weil sonst wäre sie da nicht im Fernsehen, dann wäre sie ja immer am Abend in der Witzeshow, dann reißt uns Witze über Astrologie, aber da ist es halt zwar eine Unterhaltungssendung, aber so wie es eben in dieser Sendung dargestellt wurde, eben als reales, funktionierendes Instrument, um die Welt besser zu verstehen. Also da war nicht mal der Funken, der Hauch einer kritischen Einordnung in dieser Show, wir haben noch gar nicht gesagt, wie sie heißt, oder Blick in die Sterne, die Astro-Show heißt die. Da hat niemand auch nur ansatzweise angedeutet, dass an der Astrologie etwas fragwürdig sein könnte, dass man das vielleicht irgendwie auch kritisieren könnte, dass da vielleicht nicht alles so funktioniert, sondern da ist erzählt worden, ja, da kann man Sachen rausfinden über das eigene Verhalten, über die eigene Psyche, über die eigene Zukunft. Wenn man das wissen will, nimmt man die Astrologie, das funktioniert und wir haben hier eine Expertin, die kann das genau erklären und dann hat die das, naja, genau erklärt, ist übertrieben, aber dann hat die Sachen gesagt und wenn man dann jetzt eben das nicht so Intus hat wie jetzt ich als Astronom und das die Unterschiede genau benennen kann, dann entsteht durch so eine Sendung der Eindruck, ja, Astrologie, das wird schon was sein, weil sonst könnte man es nicht an der Uni studieren, wie man es ja kann, weil ich kenne ja da einen Astrologen, da bei den Science Busters gibt es auch einen Astrologen und so, ja, und dann könnte man es nicht an der Uni studieren, dann könnte man, wäre es nicht im Fernsehen, also das macht die Wissenschaftsvermittlung oder den Job, den Leute wie du und ich und all die anderen, die sich mit Wissenschaftsvermittlung beschäftigen, definitiv nicht leichter. Es behindert die Wissenschaftsvermittlung aktiv. Naja, und es behindert auch all das, was Menschen tun, die sich halt dafür einsetzen, dass die Gesellschaft in Österreich eine informierte, rationale, aufgeklärte Gesellschaft ist. Und die Gesellschaft in Österreich hat eh schon in der Hinsicht mehr als genug Probleme, was Wissenschaftsskepsis, Wissenschaftsfeindlichkeit angeht. Und wenn dann eben so ein öffentlich-rechtlicher Sender mit gesetzlichem Bildungsauftrag kommt und dann halt einfach so, ja, dazwischen haut und sagt, ja, hier, Astrologie, passt alles, mach mal eine Show drüber, stimmt alles, funktioniert alles, dann ist es nicht ein harmloser Zeitvertreib, dann ist es keine Unterhaltung, dann ist es ein Problem, auch wenn es Unterhaltung ist. Und ich kritisiere das nicht, weil ich will, dass im ORF nur irgendwie Nachrichtensendungen kommen und Dokumentationen, ja, das soll Unterhaltung sein, ja, die gibt der, ja, das soll da vielleicht ein Fasching laufen, das soll meinetwegen Dancing Stars laufen, das soll, weiß ich, was noch alles gibt, im Skifahren, ja, interessiert mich auch alles nicht, aber soll alles laufen, ja, von mir aus, das muss ja nicht alles interessieren, mich muss nicht alles gefallen, aber es geht da jetzt nicht um ein ästhetisches Urteil, obwohl man da sehr viel ästhetisch urteilen könnte über diese Sendung, wenn man sie sich anschaut, aber es geht darum, dass der ORF im Wesentlichen, wenn man es jetzt ganz hart ausdrückt, Fake News verbreitet. Und das ist nicht das, was ein Sender wie der ORF tun sollte.
Es hat in den 80er Jahren die Astro-Show schon einmal gegeben. Da war es eine richtige Astro-Show. Da war es im Hauptabendprogramm Hans-Peter Heinzel, Kabarettist und Gesellschaftskritiker zu seiner Zeit, eine große Nummer. Der war dort Sidekick von Elisabeth Dessier. Das war so die Edelastrologin zu der Zeit. Das war ja viel größer produziert als im Vergleich so eine kleine Nummer wie heute. Aber es war immer andere Zeit, weil so eine kleine Astro-Show am, glaube Samstagnachmittag im ORF, die ist ja nur deshalb dorthin platziert worden. Und ich glaube, der Pressetext sagt es ja, weil Astrologie so im Trend liegt. Und richtig groß und aggressiv ist Astrologie ja auf so Social-Media-Plattformen wie TikTok, oder?
Ja, also wie gesagt, das ist natürlich jetzt, wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht, eine andere Nummer. Es gibt ja am ORF auch schon seit Jahrzehnten eine Radiosendung mit der bekanntesten Astrologin des Landes. Also das ist jetzt kein Sündenfall, kein erster, sondern ein fortgesetztes sündiges Leben, wenn man jetzt in dieser religiösen Metapher bleiben will. Es ist halt jetzt mir gerade insbesondere aufgefallen, weil wir eben seit der Corona-Pandemie und Klimakrise von allen Seiten, zumindest von den klügeren politischen und medialen Seiten immer wieder die Aufforderungen bekommt, wir müssen was gegen die Wissenschaftsfeindlichkeit tun, wir müssen was gegen Wissenschaftsskepsis tun und so weiter und so fort. Alle fordern das, alle wollen das. Ja, und dann kommt der ORF und haut da einmal mit dem Hammer drauf und sagt, na, wir machen jetzt Volksverdummung statt Wissenschaftsskepsisabbau. Also, und 1980 war ich 7 Jahre alt, da war mir das wurscht, was im Fernsehen war. Aber in dem Fall hast du recht, dass der ORF das argumentiert hat mit, ist halt Lifestyle, aber das ist ja kein Argument für irgendwas. Also nur weil in den sozialen Medien irgendwas gerade populär ist, ist das ja kein Arbeitsauftrag für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, weil in den sozialen Medien ist sehr viel populär. Ja, da ist Klimawandelleugnung populär, da ist Volksverhetzung populär, da ist Antisemitismus populär. Macht man jetzt auch keine Fernsehshow draus, nur weil es gerade im Trend liegt.
Naja, jetzt schauen wir mal, wie die Regierungsverhandlungen ausgehen.
Ja, okay, gut, ja, das, wie gesagt, man kann es nicht wissen, aber ich würde mir halt irgendwie einen ORF wünschen, der sagt, okay, auf den sozialen Medien boomt die Astrologie total. Die ganzen Jugendlichen fahren total auf Astrologie ab. Und das ist alles so, ja. Ich würde einen ORF wünschen, der das erkennt und sagt, okay, das könnte wie gesellschaftlich ein Problem sein, wenn unsere Jugend immer mehr irrationalen, esoterischen Ideengebäuden anhängt. Vielleicht sollten wir als öffentlich-rechtlicher Sender mit Bildungsauftrag, ich wiederhole das so oft, damit es nicht vergessen wird, vielleicht sollten wir als öffentlich-rechtlicher, seriöser Sender uns bemühen, da irgendwas zu tun. Vielleicht sollten wir da irgendwie, ja, das aufgreifen und mal schauen, warum boomt denn das so? Warum talkt es den Kindern und Jugendlichen, den Menschen so sehr? Warum? Was für ein Bedürfnis wird da befriedigt? Wie kann man dieses Bedürfnis vielleicht anders befriedigen? Also all diese Analyse hätte ich mir von einem kompetenten, seriösen Medienunternehmen gewünscht, aber nicht einfach zu sagen, das ist ein Trend, das machen wir jetzt auch, weil das ist lächerlich.
Jetzt ist ja Astrologie natürlich sehr doof und funktioniert nicht, aber vielleicht nicht die allerschlimmste Esoterik-Branche, die es gibt. Es gibt ja braune Esoterik, also es gibt jetzt nicht nur rechtsradikale Politiker, Politikerinnen, die Astrologie super finden, sondern es gibt ja sehr viel aggressivere Esoterik. Warum kann man unter den Auspizien nicht auch sagen, Astrologie, das gibt schon so lange, das gibt's auf Zuckersackerln, da wissen ja eh alle, dass es blöd ist.
Naja, weil erstens halt nicht alle wissen, dass es blöd ist. Also ich meine, wir haben in Österreich durchaus sehr viele Beispiele, wo die Leute nicht wissen, dass es blöd ist. Ich meine, wir hatten eine Bildungsministerin, die Werbung für ein Astrologiebuch gemacht hat. Die hat das Vorwort für ein Astrologiebuch geschrieben. Bildungsministerin, ja, Elisabeth Gehrer in den 90er Jahren. Also wenn schon die oberste Zuständige für Wissenschaft da nicht checkt, dass das ein Blödsinn ist, naja, dann darf man vom Volk auch nicht viel mehr erwarten. Also es wissen halt nicht alle, dass es Blödsinn ist. Und die Astrologie ist halt so zwiegespalten. Die ist einerseits der harmlose, lustige Spaß, der eben ja in der Zeitung steht, der auf dem Zuckerpackerl steht. Ich weiß gar nicht, die gibt es glaube ich nur in Österreich, die gibt es in Deutschland nicht, die Zuckerpackerl mit dem Sternzeichen drauf. Aber ja, die ist halt nicht...
Mineralien drauf, das war natürlich wesentlich lehrreicher.
Ja, aber die Astrologie ist halt nicht nur das, sondern die Astrologie ist halt auch durchaus hinterhältiger, wenn man so will. Weil wenn ich da mal wirklich in der Astrologie drinsteck, wenn ich wirklich nicht mehr in der Lage bin, irgendeine relevante Entscheidung in meinem Leben zu treffen, ohne dass ich vorher irgendwie eine astrologische Analyse mir kaufe, für mir besorge, dann habe ich einen großen Teil der Kontrolle über mein Leben verloren. Und die Astrologie, gerade weil sie schon so lange existiert, die steckt ja überall mit drin. Die hat ja ihre, wenn man so will, metaphorischen Finger in jeder anderen esoterischen Quatschdisziplin auch mit drin. Also man kann irgendwie homöopathische Astrologie machen oder astrologische Homöopathie. Es gibt Astromedizin, ja, wo du halt dann, und Astromedizin, der Nachfolger der vorhin erwähnten Bildungsministerin Elisabeth Gera war Johannes Hahn, der hat sich auch nicht zu schade gefunden, ein Astrologie-Medizin-Buch zu präsentieren. Also nicht selbst geschrieben, aber er ist mit dem Autor da bei der offiziellen Buchpräsentation rumgestanden. Ja. Und Astromedizin gibt es auch. Und das ist halt genauso eine Pseudomedizin wie alle anderen Pseudomedizinen und genauso gefährlich wie alle anderen Pseudomedizinen. Weil wenn ich jetzt irgendwie darauf warte, dass ich eine Operation durchführen kann, bis die Sterne richtig stehen und zwischendurch sterbe, dann ist es blöd. Wenn ich irgendwie eine schwere Krankheit habe und mein Astrologe sagt mir, ja, die Behandlung ist nicht so toll, mit deinem Aszendenten bräuchtest du die Behandlung, dann kann das gut gehen oder es kann halt sehr fatal enden. Also da wird die Astrologie alles andere als harmlos. Und ja, wenn es in die politischen Reise geht. Du hast vorhin die braune Esoterik erwähnt. Es gibt selbstverständlich eine braune Astrologie. Also Astrologie ist auch im rechten Spektrum durchaus populär. Astrologie ist halt überall mit drin. In allen Verschwörungstheorien steckt sie drin. Weltuntergänge wurden von Astrologie natürlich vorhergesagt, stecken dann in den diversen Verschwörungserzählungen mit drin. Und wenn junge Menschen in den sozialen Medien über die lustigen, tollen Astrologie-Influencer und Influencerinnen mit dem Thema in Kontakt kommen, dann mag das halt für die nur lustig sein, spannend sein, vielleicht auch irgendwie sinnstiftend sein, weil die Astrologie sagt ja, sie kann dir die Welt erklären und man kann angesichts der Welt, wie sie ja ist, durchaus mehr Erklärung brauchen. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man sich denkt, ich hätte gern was, was diese ganze Komplexität einfacher macht und die Astrologie bietet es ja an. Die sagt ja, Dein schlimmes Leben, dein komplexes Leben ist gar nicht so komplex. Du kannst nichts dafür, liegt alles an den Sternen. Ja, wenn deine Beziehung nicht passt, wenn du in der Schule schlecht bist, kannst nichts dafür. Das sind die Sterne. Also das ist ja ein attraktives Angebot, was da gemacht wird. Es leistet halt nicht das, was es leistet, sondern es...
Es hat natürlich auch eine Kehrseite. Also das
ja,
ist,
natürlich.
Das ist ja die schönere Seite, wenn du einen Fleck schreibst auf eine Schularbeit und hast ein Pech gehabt, dass die Sterne schlecht stehen. Aber wenn du in einer Weltgegend zu einem Zeitpunkt auf die Welt kommst, wo du keine Überlebenschance hast, weil die Sterne blöd stehen, dann ist natürlich ungünstiger.
Ja, das, wie gesagt, artet dann auch oft so aus. Also das war auch etwas, was mich in dieser Astrologiesendung sehr, sehr schockiert hat. Da hat die Astrologin, die Expertin für das alte Wissen, die Astrologie-Influencerin, wie heißt sie, Lori Haberkorn, hat ganz am Anfang, fast gleich nach dem falschen Einstein-Zitat zur Astrologie, hat sie erzählt, wie das so funktioniert mit dem alten Wissen der Astrologie. Und da wurde sie gefragt, ob man im Horoskop, ob das wirklich präzise Antworten geben kann oder nicht. Und sie hat gesagt, dass schon das Horoskop durchaus präzise Antworten geben kann, weil sie sagt eben, dass jeder Mensch sich ganz genau ausgesucht hat, zu welchem Tag, an welcher Uhrzeit und vor allem auch an welchem Ort er auf die Erde gekommen ist. Und dieser Mensch hat sich dann offensichtlich anhand der Planetenkonstellation, die gerade geherrscht hat, ausgesucht, damit eben ja man da irgendwie all die Qualitäten, Stärken und so weiter mitbekommt. Und darum kann man eben aus dem Geburtshoroskop Sachen über den Charakter des Menschen sagen. Und das klingt jetzt aufs erste Mal hören gar nicht so dramatisch, aber zu sagen, dass alle Menschen sich selbst ausgesucht haben, wann und wo sie zur Welt kommen, abgesehen davon, dass es kompletter esoterischer Quatsch ist, ist es eine absurd menschenverachtende Aussage, zu sagen, ja, du hast dir selbst ausgesucht, wo du lebst. Ich meine, das kann man sagen, wenn man hier bei uns in Österreich wohnt. Da kann ich sagen, okay, ja, habe ich mir gut ausgesucht. Gibt deppertere Orte als Österreich. Aber jetzt irgendwie einem Menschen zu sagen, der gerade irgendwo im Nahen Osten oder irgendwo in den vielen anderen Krisenregionen zugeschaut hat, wie irgendwie sein Haus weggebombt ist und seine Familie erschossen worden ist, zu sagen, naja, hast du selbst ausgesucht, dass du da geboren bist. Jetzt halt was anderes ausgesucht, wo du geboren wirst. Das ist auf eine Art und Weise menschenverachtend, die ich ja gar nicht mehr stärker kritisieren kann, weil mir da das Vokabular fehlt dafür.
Das ist so eine Spielart von Karma, oder? Da hat genau. War man ja auch schlimm oder schlecht oder ungenügend im Vorgängerleben, man weiß es eigentlich nicht genau, aber wenn man Nachteile in der aktuellen Existenz hat, dann hat das ja diese Ursachen.
Genau, dieses elitäre Menschenverachtende, das steckt in vielen esoterischen Disziplinen ganz tief drin. Eben auch immer da, wo es ums Medizinische geht, oft sagt man, ja, du hast dann Krebs, aber das bist halt selbst schuld dran, weil du halt nicht positiv genug gedacht hast oder weil du im letzten Leben irgendwann Blödsinn gemacht hast, ja. Darum hast du halt jetzt Krebs, ja. Und das ist nicht nur so, wenn du jetzt irgendwie den Krebs mit 30 kriegst, sondern auch wenn du 3 Jahren irgendwie einen unheilbaren Krebs kriegst, dann heißt es auch, naja, war halt im letzten Leben irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Also das finde ich halt, man kann nachvollziehen, nein, ich kann nicht nachvollziehen, warum die das sagen, aber es ermöglicht halt dann all das zu tun, was die Esoterik tut, nämlich halt all diese ja Dinge, Techniken und so weiter zu verkaufen, dass man da eben diesem Karma doch noch irgendwie entkommt, dass man dann doch noch lernt, richtig zu denken oder sich von den bösen Energien von früher zu lösen und so weiter. Man muss immer das Problem schaffen, dass man lösen will mit dem ganzen Esoterik-Quatsch. Aber den Leuten zu sagen, dass sie selbst schuld sind, Leute sind an sehr viel selbst schuld, aber in dem Fall, an dem Ort, an dem man geboren wird, ist niemand selbst schuld. Das sucht sich niemand aus. Und das den Menschen zu sagen, das finde ich, ja, wie gesagt, kannst du Menschen verachten und elitär nennen. Ja, fällt mir da jetzt gerade nicht ein, also mir fällt schon noch mehr ein, aber das ist das, was ich sagen will. Und ich finde das eigentlich erschreckend, dass sowas in dieser Sendung einfach so nebenbei gesagt wird und keiner denkt sich irgendwas dabei. Also denkt man sich genug was dabei, aber niemand, der an dieser Sendung beteiligt war, hat sich offensichtlich was dabei gedacht. Und da, wenn man das dann alles im Kontext betrachtet, dann ist die Astrologie halt ja mehr als nur die harmlose Unterhaltung. Das kann schon sehr schnell ins einer wirklich gefährliche, menschenverachtende Weltsicht übergleiten.
Das war Ausgabe 89 des Science-Busters Podcasts. Am Ende, wie immer, die Parteienverkehre, aber, und jetzt wird's wirklich einmal aufregend, es ist ganz neues Wissen, davor kommen ganz andere Annoncen.
Ja, weil nicht nur die Science-Busters unterwegs sind, sondern auch andere wissenschaftsunterhaltende Formate, zum Beispiel die Podcast-Show zum Podcast Das Universum, der ein Podcast ist, der nicht dieser ist, der aber ein Podcast ist, wo ich und auch Ruth Grützbach, die man ebenfalls in diesem Podcast hier schon oft gehört haben, gemeinsam schon länger als die Science-Buster einen Podcast gestalten, der Das Universum heißt. Und zu diesen Podcasts gibt es auch diverse Live-Shows auf der Bühne, so mit ja Wissenschaft und Experiment und lustig, also fast so wie die Science-Busters, nur ohne Martin Puntigam, was man gern haben kann oder auch nicht, je nachdem. Und das findet jetzt doch ein paar Mal statt in diesem Jahr, nämlich genau zweimal, und zwar am 30.11. in Darmstadt. 30.11. in Darmstadt in der Zentralstation. Da gibt es, glaube ich, nur noch ganz ein paar Karten. Und am 6. Dezember kann man sich das auch in der Bibliothek im Zentrum in Wiener Neustadt anschauen. Da weiß ich nicht, wie viele Karten es gibt, weil man da, glaube ich, nicht mal Karten kaufen muss. Das ist bei freiem Eintritt bei einem Literaturfestival der Bibliothek. Aber Karten kaufen muss man sich, wenn man im Jahr darauf, am 19. März 25 nach Bonn kommt, im Theater zur Springmaus, glaube ich, heißt das. Da gibt's auch nochmal eine Show. Wahrscheinlich gibt's noch andere Termine, aber das sind die drei, die jetzt gerade aktuell sind. Also Darmstadt, Wiener Neustadt und Bonn. Da kann man mir und Ruth zuschauen, wie wir das Universum auf der Bühne nachspielen in verteilten Rollen.
Also zweimal in Deutschland, einmal in Österreich am Nikolotag am 6.12. Und dazwischen immer wieder mal Frondienst bei den Science Busters, unter anderem am 21. und 22.11. an der Uni Graz, wo wir neue TV-Folgen aufnehmen. Davor üben wir oder davor präsentieren wir neue Nummern im Rahmen von Vorpremieren. Das heißt dann TV-Spezial, wenn ich zuerst muss alles glauben. Und zwei Abende davon finden am 13. und 14. November, also in der Woche davor, in der Tischlerei Melk statt. Da sind so gut wie alle Science-Busters auf der Bühne, außer Gunkel, der beim zweiten Block der Aufzeichnungen nicht dabei ist.
Ja, und wer unsere aktuelle Live-Show Planet B noch sehen möchte, kann das am 7. November in der Listhalle Graz machen, am 18. November bei den Wühlmäusen in Berlin. Das ist kein Zoogehege, sondern ein Kabarett- und Veranstaltungstheater. Und
sind das Verwandte von der Springmaus?
Ich weiß es nicht genau, ob sie sind, müssen wir dann fragen dort, ob die mit den Springmäusen in Bonn verwandt sind. Auf jeden Fall sind wir dann am 24. November im Stadtsaal Wien, am 5. Dezember im Danubium Tulln und am 10. Dezember in der Pölzelhalle in Amstetten. Und da haben wir letztes Mal sogar Zuhörerpost bekommen, die uns erklärt haben, dass dieser Herr Pölzel ein Lokalpolitiker war, aber sich, glaube ich, anders schrieb, als wir es gesagt haben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du das jetzt korrekt geschrieben hast. Nein, Pölzhalle, genau, ist schon wieder falsch. Es ist die Pölzhalle in Amstetten.
Pölzhalle, also den Lokalpolitiker hätte ich gewusst, aber das L. Das genau. Hat sie von der Astrologie da rausgeschlichen, weil sie sich so geniert hat, dass es bei der Astrologie drinnen war. Das L war bei der Pölzlhalle hinten angehängt, aber es ist nur die Pölzhalle. Wir spielen nicht nur für Erwachsene, die an Astrologie glauben, sondern auch für Kinder, die an Astrologie herangeführt werden sollen. Science Busters for Kids, eine Show, die Martin Moder und ich gemeinsam spielen. Das nächste Mal am 24.11. im Stadtsaal Wien.
Und dann gibt's natürlich auch Astrologie relevant Silvester und die Tage vor Silvester. Das ist ja die Hochzeit der Astrologie, weswegen wir das auch zur Hochzeit der Wissenschaft erklärt haben und ganz besonders tolle Shows aufgelegt haben. Unsere Bauern-Silvester- und Silvester-Shows von den Science Busters, die man am 27. Dezember im Landestheater Linz sehen kann, am 28. Dezember in der Helmut-List-Halle in Graz, am 29. Dezember im Schauspielhaus Wien und dann am 31. Dezember, wenn es wirklich ernst wird, zu Silvester gibt es den üblichen naturwissenschaftlichen Jahresrückblick der Science Buster im Stadtsaal Wien.
Weitere Infos und alle Termine wie immer unter sciencebusters.at/Termine, also unserer Website, wo man auch alle Science Busters Podcast-Folgen findet. Als Abwechslung zur Arbeit im Ensemble der Science Busters bin ich diesen Herbst wieder mit Matthias Egersdörfer, meinem lautstarken fränkischen Kollegen, dem Humpty Dumpty aus Mittelfranken unterwegs. Wir spielen Erlösung, 10 Jahre Jubiläumstour und waren schon eine Woche lang unterwegs mit unserer Show und nächste Woche geht's weiter. Am 17.10. im Lustspielhaus München, am 18.10. in Dorfen im Jakobmeier, am 19.10. im Scharfrichterhaus Passau und am 20.10. in Nürnberg im Gutmann am Dutzendteich. In Österreich gibt's 3 Termine, einen davon in Wien am 31.10. im Kabarett Niedermeyer und 2 ganz am Ende der 10 Jahre Erlösungstour, 1. und 2. November im Hin und Wieder Theatercafé Graz.
Wer sich das alles nicht gemerkt hat, schaut einfach unter egers.de oder puntigam.at nach, da steht das auch noch alles.
Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Sterne deuten, Häuser bauen, Aszendenten putzen, Bahnum, Texte schreiben und was man sonst noch alles mit dem Podcast anstellen kann. Danke Florian Freistetter für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Bis zum nächsten Mal. Ugh!